Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wenn Behörden und Staat beginnen, unabhängige Medien zu beeinflussen und für ihre Zwecke zu nutzen, dann sollten in funktionierenden Demokratien eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Das Problem ist, nicht immer geht es so offensichtlich plump zu, wie in den USA, Stichwort Fake News, nicht immer so radikal wie jetzt in Singapur, berichten wir gleich drüber, sondern sehr oft kommen Manipulation und Einflussnahme schleichend daher. Newsroom oder Mediendienst sind solche Begriffe. Und diese Wörter fallen derzeit in Rheinland-Pfalz. Dorthin blicken wir heute zuerst. Die Mainzer Ampelkoalition möchte mehr auch über Facebook und Twitter kommunizieren, denn das seien ja schließlich Massenmedien, schreibt sie. Gut, klingt plausibel und eigentlich unspektakulär. Auch Landesregierungen dürfen PR machen. Und fast schon traditionell werden diese PR-Strategien Newsroom genannt. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer findet diese Idee toll. Die AfD hat einen Newsroom. Das Neuigkeitenzimmer von Verkehrsminister Andreas Scheuer gibt es auch. Der Deutsche Journalistenverband sieht dagegen diese Newsrooms allerdings ziemlich kritisch. Und auf diese Kritik hat nun wiederum die Landesregierung in Rheinland-Pfalz reagiert. Anke Petermann berichtet.
Newsroom-Pläne der Landesregierung bedrohen die Pressefreiheit, so hatte der Deutsche Journalistenverband Rheinland-Pfalz seine Pressemitteilung betitelt. Aushöhlung der Pressefreiheit, echote der Mannheimer Morgen. Weitere südwestdeutsche Regionalzeitungen brachten ähnliche Headlines. Die Pressestelle der Mainzer Staatskanzlei solle zum Ort werden, so hatte die Landeschefin des Journalistenverbandes im Fachzeitschriftenbeitrag von Regierungssprecherin Andrea Bähner nachgelesen, wo Nachrichten
zentral gebündelt werden, analysiert werden, eingeordnet werden. Und das sind aus meiner Sicht ganz klar Aufgaben der unabhängigen Medien, der Journalistinnen und Journalisten und nicht Aufgabe der Landesregierung.
Sollte die Regierung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, das künftig zu ihrer Aufgabe machen, dann verschärfe sie mit einem kostenlosen staatlichen Angebot den wirtschaftlichen Druck auf die klassischen Medien und lasse die Reichweite von Zeitungen weiter sinken, kritisierte Andrea Wohlfahrt. Die Vorsitzende des Journalistenverbandes Rheinland-Pfalz ist jetzt mit ihren beiden Stellvertretern in die Staatskanzlei eingeladen. Denn aus Sicht von Regierungssprecherin Andrea Bähner gilt es klarzustellen:
Das ist definitiv ein Missverständnis. Wir analysieren nicht unsere eigene Politik. Das machen Journalisten. Wir analysieren, und das soll die Technik, die wir gerne einsetzen wollen, sie soll analysieren, erreichen unsere Nachrichten überhaupt die User? Also was jeder in seinem eigenen Newsfeed macht, kriege ich eigentlich eine Rückmeldung? Wie lange braucht es, bis der User mich etwas fragt und eine Rückmeldung kommt? Also es geht da tatsächlich um die Analyse des eigenen Informationsweges.
Den missverständlichen Namen Newsroom zieht die Staatskanzlei zurück, ändert ihn in Mediendienst. Regierungssprecherin Bähner präzisiert:
Wenn wir sagen, vom Pressedienst zum Mediendienst, das heißt nicht, dass wir zu einem Medienhaus werden oder dass wir zum Medienanbieter werden. Wir bieten unsere Meldungen, also das, was wir erklären als Regierungskommunikation, in unterschiedlichen Medien an.
Der Ehrenamtstag der Landesregierung würde zum Beispiel schon morgens via Twitter mit einer markanten Headline angekündigt, samt Foto vom Veranstaltungsort. Posts auf Facebook könnten folgen. Ein Beitrag zur Transparenz findet die Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Doch je nachdem, wie journalistisch das Text- und Fotomaterial ihres Mediendienstes daherkommt, auch eine Verführung für Redaktionen unter finanziellem Druck, sich kostenlos zu bedienen, statt selbst Reporter loszuschicken, gibt der Journalistenverband zu bedenken. Markus Lachmann, landespolitischer Korrespondent der Mainzer Allgemeinen Zeitung, konstatiert:
Wenn man auf den Haushalt schaut, also es ist so, dass die Staatskanzlei ihren Etat für Öffentlichkeitsarbeit massiv aufgestockt hat, wohl um weitere 500.000 Euro in diesem Jahr. Das heißt, da ist schon was im Gange.
Die Erhöhung finanziere die technische Infrastruktur für das ressortübergreifende Bündeln von Inhalten, die über die neuen Kanäle ausgespielt werden sollten. Für die Inhalte selbst blieben die Ministerien verantwortlich, versichert die Regierungssprecherin. Dass der neue Mediendienst tatsächlich ein Service bleibt und nicht zur eigenständigen Medienarbeit der Regierung Dreyer mutiert, darauf bestehen der Journalistenverband und die Landespressekonferenz Rheinland-Pfalz. LPK-Chef Markus Lachmann findet entscheidend,
wie die Staatskanzlei das ausgestalten will, ob das wirklich nur Informationen in eigener Sache sind, also reines Informieren, oder ob das Land wirklich journalistisch arbeiten will. Letzteres geht aus meiner Sicht nicht, weil für das journalistische Arbeiten sind die Journalisten da.
Die oppositionelle CDU-Fraktion hat das neue Kommunikationskonzept der Landesregierung auf die Tagesordnung des Medienausschusses gesetzt. Am 29. Mai soll sich dieser Landtagsausschuss damit befassen.
Kritischen Fragen per Mediendienst aus dem Weg gehen und möglicherweise die Fragen von nervigen Journalisten einfach umgehen. Gegen das, was in Singapur allerdings derzeit vor sich geht, wirkt so eine Form der Einflussnahme fast schon wie ein sonniges Urlaubsparadies der Pressefreiheit. Dort wird nämlich seit heute zensiert, was nicht genehm klingt, und Journalisten werden bestraft. Alles unter dem Deckmantel des beliebten Fake-News-Vorwurfs. Das Anti-Fake-News-Gesetz. Ich habe unseren Korrespondenten Holger Senzel in Singapur gefragt, was dieses neue Gesetz besagt.
Also das Gesetz besagt, dass die Verbreitung von Fake News, kann man darüber diskutieren, was das heißt, das bestimmt im Zweifelsfall die Regierung, Geldstrafen geahndet wird von umgerechnet 450.000 Euro und bis zu 10 Jahren Haft drohen auch für die Verbreitung von Fake News. Und außerdem kann die Regierung verlangen oder anordnen sogar der Staat, dass beanstandete Artikel dann auch entfernt werden. Und zwar sowohl aus klassischen Medien wie auch aus dem Internet. Und das betrifft auch soziale Netzwerke wie Facebook, Google oder Twitter. Die haben nämlich alle hier große Niederlassungen. Also die sind greifbar für den singapurianischen Staat.
Sie sagen, dass die Regierung entscheiden kann, was Fake News sind. Weiß man denn da, was die Stoßrichtung sein können? Im Prinzip könnte ja die Regierung jetzt alles als Fake News ausgeben oder bezeichnen. Gibt es denn Themen, wo man schon weiß, um die geht es insbesondere?
Also Singapur ist ja ohnehin, was die Pressefreiheit angeht, ich würde mal sagen, es ist ein weiterer Schritt, um die Zensur zu perfektionieren. Es gibt hier keine kritische Berichterstattung, weil Zeitungen, Radio und Fernsehen entweder im Regierungsbesitz sind oder Holdings gehören, die der Regierungspartei nahestehen. Das, was hier immer angeführt wird, wenn es um Anklagen geht, beispielsweise gegen Blogger, hier in Singapur lehnen so viele Religionen und Ethnien zusammen wie in keinem anderen Staat. Und nichts darf das friedliche Zusammenleben stören. Man muss dazu wissen, Harmonie ist hier in diesem Stadtstaat das alleroberste Gebot. Ja, und wer diese Harmonie stört, der bekommt halt mächtig Ärger. Also es gab diesen Blogger Amos Yee vor einigen Jahren. Der hat Lee Kuan Yew, den Gründer Singapurs und Vater des jetzigen Premiers, in einem Blog als grässlichen Mann bezeichnet. Und der ist dafür, also und mit einer anderen Begründung, in der Psychiatrie gelandet und hat schließlich Asyl in den USA bekommen.
Also die Drohungen sind auf jeden Fall da und wie es Journalisten geht, die möglicherweise Kritik äußern auch. Aber gibt es denn Kritiker und haben die eine Stimme, die wahrnehmbar ist?
Also ob es Kritiker gibt, das weiß ich nicht, weil sie haben hier keine Stimme. Leute wie der Menschenrechtsaktivist Phil Robertson von Human Rights Watch, die sprechen von Gehirnwäsche. Wo immer sie Menschen in Singapur fragen, sagen die, was für eine tolle Arbeit die Regierung macht. Und dass man Probleme, ein Taxifahrer hat mir neulich erklärt, naja, ihr in Europa, ihr habt ja ganz viele Probleme, weil ist doch auch klar, Probleme gibt es nur dort, wo alle 4 bis 5 Jahre die Regierung wechselt. Und hier hat sie seit 60 Jahren nämlich gewechselt, da regiert dieselbe Partei. Und wenn sie die Leute fragen, dann sind die zufrieden. Ich denke mal, es ist ein Geschäft, Wohlverhalten gegen Wohlstand. Die Menschen hier leben in einem sehr, sehr reichen Land, sie verdienen gut, es ist die zweitsicherste Stadt der Welt, es gibt so gut wie keine Verbrechen, es gibt hervorragende Schulen, eine tolle Infrastruktur, tolles Verkehrssystem, es ist sauber. Also den Menschen geht es im Großen und Ganzen gut und ich glaube, solange das so ist, werden sie das auch nicht in Frage stellen. Es ist hier schlicht kein Thema.
Wird Ihre Arbeit als Korrespondent beobachtet oder stehen Sie unter in irgendeiner Form von Kontrolle?
Also wenn das so ist, dann weiß ich es nicht, dann merke ich es nicht. Es heißt, dass alles, was wir machen, zwar nicht gehört wird im Radio, aber das, was im Internet läuft, gelesen wird. Aber ich denke mal, als Auslandskorrespondent sind Sie davon unberührt, weil es erreicht ja auch nicht die Bevölkerung von Singapur. Also wir spüren hier keinerlei Einschränkungen und wir würden uns auch solche Anordnungen nicht erteilen lassen.
Das Gesetz klingt danach, als ob das der ultimative Schritt in Sachen Einschränkung der Pressefreiheit ist. Droht da jetzt noch mehr oder ist es das jetzt erstmal?
Ich weiß nicht, was noch mehr kommen sollte. Also die Daumenschrauben sind schon ziemlich eng angezogen und sehr viel weiter geht ja eigentlich nicht.
Singapur schaltet überhaupt Journalismus und vor allem kritischen Journalismus endgültig auf Stumm mit dem neuen Fake-News-Gesetz. Wer es bricht, dem drohen Haft oder hohe Geldstrafen. Das Bedrückendste ist allerdings, niemanden im Stadtstaat scheint es so wirklich zu jucken. Danke, Holger Senzel.
Medias Res. Drei Fragen an.
Mein Name ist Thomas Nier und ich bin Sprachwissenschaftler an der RWTH in Aachen.
Was läuft gut in den Medien?
Dass Sprachsensibilität zu herrschen scheint, dass Themen wie zum Beispiel geschlechtergerechter Sprachgebrauch, aber auch Sprache in der Politik, dass die durchaus wahrgenommen werden und dass dann auch hin und wieder Fachleute gefragt werden.
Was läuft schlecht in den Medien?
Was nicht gut läuft in den Medien ist, dass Parolenschreier und Rechtspopulisten teilweise die Schlagzeilen beherrschen. Ich sehe, dass die Medien darüber berichten müssen, aber sie liefern denen unfreiwillig eine Bühne, die sie ihnen nicht liefern sollten.
Und bei Ihnen?
Ich betrachte mein Wirken als Aufklärungsarbeit. Ich denke, wir Wissenschaftler haben auch eine Bringschuld. Das, was wir erforschen, auch einer breiteren Öffentlichkeit, die dann nicht unbedingt ein Studium absolviert in unserem Fachbereich, denen auch bestimmte Ergebnisse näher zu bringen. Und das versuche ich zu tun.
Eben waren wir in Singapur, Rankingplatz Nummer 151 der Pressefreiheit. Und nun rücken wir genau 30 Plätze weiter vor zu Platz 121 von 180. Afghanistan gehört für Journalisten und Journalistinnen nach wie vor zu den gefährlichsten Ländern weltweit. 15 Menschen sind allein im letzten Jahr bei der journalistischen Arbeit ums Leben gekommen. Der Krieg ist die eine Bedrohung, aber tatsächlich sind es auch die aktuellen Friedensgespräche mit den Taliban. Denn diese Gespräche könnten Zugeständnisse beinhalten, die die Rechte der Presse einschränken würden. Wie es derzeit um die Situation und den Schutz von Journalistinnen und Journalisten steht, Shikiba Babori hat mit Kolleginnen in Afghanistan gesprochen.
Markazes, Center for the Protection of Afghan Women Journalists.
Erst durch die Arbeit von Center of the Protection of Afghan Women Journalists wurden viele auf die Situation von Frauen und vor allem von Journalistinnen in Afghanistan aufmerksam. Afghanistan ist ein patriarchalisches Land und somit liegt auch das Management der Medien in der Hand der Männer. Das heißt, in der Not müssen sich Frauen an einen Mann wenden, was viele abschreckt. Das Zentrum ist jetzt für sie eine Anlaufstelle. Alle, die körperlichen Übergriffen ausgesetzt sind oder bedroht werden, oder wenn ihnen der Zugang zu Informationen verwehrt wird, wenden sich an uns.
Farida Nigzort ist 43 Jahre alt und Mutter eines Mädchens. Sie arbeitet seit über 20 Jahren für große nationale und internationale Sender. Heute leitet sie das Zentrum zum Schutz von afghanischen Journalistinnen. Gerade jetzt, wo US-Präsident Donald Trump den Rückzug seiner Soldaten angekündigt hat und direkte Friedensgespräche mit den Taliban kein Tabu mehr sind, kann nicht genug auf die Notwendigkeit des Schutzes von Frauen und Journalistinnen hingewiesen werden. Mit ihren Mitarbeitern ist Farida Nigzort in 14 von 34 Provinzen des Landes aktiv und versucht, die Journalistinnen zu vernetzen und sie dadurch zu stärken.
Das Zentrum sucht nach Lösungen für die Nöte der Frauen, falls erforderlich auch mit Unterstützung von Reporter ohne Grenzen. Große Priorität hat dabei der Schutz ihrer Identität. So können die Journalistinnen diese Hilfe in Anspruch nehmen, ohne Angst haben zu müssen, sich weiteren Gefahren auszusetzen.
Um sich zu schützen, üben viele kritische Journalisten auch immer häufiger Selbstzensur aus oder arbeiten notgedrungen unter einem Pseudonym. Auch Nigzort kennt diese Strategie.
Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich regelmäßig unter einem Pseudonym veröffentlicht. Ich wollte nicht mit den erschienenen Artikeln in Verbindung gebracht werden, weil ich gefährdet wäre. Denn keiner garantiert unseren Schutz oder fühlt sich dafür verantwortlich.
Und das, obwohl das Recht auf Zugang zu Informationen und die Freiheit der Presse in der afghanischen Verfassung verankert ist. Extremisten und bewaffnete Kriegsherren sehen aber im Rahmen der aktuellen politischen Verhandlungen eine Chance, diese Rechte, die ihnen seit Jahren ein Dorn im Auge sind, einzuschränken, damit sie weiter ungestört ihren Machenschaften nachgehen können. Ihre Drahtzieher sind bis in die Spitze der afghanischen Behörden zu finden. Farida Nikzot.
Jemand, der zum Beispiel über Korruption oder Schmuggel berichtet und nachweist, dass die Hintermänner in den afghanischen Behörden sitzen, riskiert unter Umständen sein Leben. Das alleine zeigt, dass ohne freie Presse und ohne Zugang zu Informationen ein gesunder Staat und eine Zivilgesellschaft nicht existieren kann. Legitimität geht verloren. Es sind die Journalisten, die vieles Schlechtes, was in Afghanistan ungestört passierte, veröffentlicht und dadurch die Gesellschaft in den letzten Jahren verändert haben.
Die erreichten Fortschritte sind dieser Tage in Gefahr. Im Rahmen der aktuellen Gespräche mit den Taliban und den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im September befürchten viele, dass Themen wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte zur Disposition stehen werden. Nicht ganz unbegründet, sagt Jamar Pörtzgen, Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen.
Eine unserer Sorgen ist natürlich schon, dass es zu viele Zugeständnisse geben könnte, vor allem bei der Frage der Pressefreiheit. Die Taliban sind dafür bekannt, dass sie nicht gerade Hüter der Pressefreiheit sind, sondern ganz im Gegenteil.
Journalistinnen sind davon doppelt betroffen, als Frau und wegen ihres Berufs als Journalistin. Doch waren sie es, die die Medienlandschaft Afghanistans in den letzten 18 Jahren stark bereichert haben. Ohne sie würden Themen über Frauen aus der Öffentlichkeit verschwinden, meint Gemma Pörtzgen.
Und wenn das natürlich eingeschränkt werden sollte unter einer zukünftigen Taliban-Regierung, laufen wir Gefahr, dass wir einfach die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr lesen, hören und sehen.
Damit das nicht passiert, engagiert sich Farida Nikzot. Für ihre couragierte Arbeit und ihren Einsatz hat sie bereits viele internationale Preise erhalten. Sie ist voller Überzeugung, wenn sie sagt:
Wir weichen nicht zurück. Es gibt keinen Frieden ohne freie Medien.
Trotz Friedensgespräche steht es schlecht um die freie Presse in Afghanistan. Shikiba Baburi hat mit Journalistinnen in Afghanistan gesprochen.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Unsere kleine Serie hier in Medias Res, deren Titel Sie möglicherweise als Oxymoron, als in sich geschlossenen Widerspruch wahrnehmen könnten. Lokaljournalismus und Zukunft gibt's doch gar nicht, diese Zukunft. Haben die beim Deutschlandfunk die Krise im Printjournalismus vergessen? Die sinkenden Abozahlen, die Kürzungen und Verluste gerade in den Lokalredaktionen? Nee, haben wir nicht vergessen, aber längst geht die Branche mit dieser Krise um. Neue Ideen müssen her, um das Regionale im Journalismus wieder attraktiv zu machen. Und diese Ideen gibt es. Auf der Startup-Messe Ideasprint Journalismus 2020 in Düsseldorf ging es um Innovation im Lokaljournalismus. Benjamin Alvarez Gruber hat sich dort umgehört.
Oliver Benke, ein Startup-Gründer, hat eine Idee für lokale Sportberichterstattung.
Die Sportberichterstattung ist festgefahren und mehr eindimensional. Also da geht es darum, mein Verein hat gestern 2-0 gewonnen und die Tore fielen in der so und so viel und so und so viel Minute. Wir haben jetzt die Lösung. Die Idee sind Reportagen, Videoreportagen über lokale Fußballvereine. Vor allen Dingen lokal, weil die ja nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren in der Presse.
Ich bin Jan Philipp und uns liegt das Thema Fahrradfahren am Herzen. Wir haben uns überlegt, dass man diese sehr umfassenden Informationen zum Thema Fahrrad irgendwie auf einer Plattform bündeln könnte.
Ich bin Sophia und den Podcast, den ich zusammen mit Nele mache, der heißt Nackt und Neugierig, nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Die Zielgruppe sind junge Frauen, beziehungsweise es geht um so Probleme, die wir selber auch immer wieder haben aus den Bereichen Gesundheit, Lifestyle und Karriere.
Alle diese Gründer haben große Ziele, aber nicht immer eine klare Vorstellung, wie sich diese Ziele erreichen lassen. Mladen Panov soll helfen. Er ist Mentor und begleitet die mehr als 30 Journalisten, Designer und Entwickler und schützt sie manchmal vor sich selber.
Der Tunnelblick ist gefährlich bei Gründern aus der Sicht, dass sie sich in ihre Idee verlieben und dann einfach nicht mehr offen sind fürs Feedback von anderen potenziellen Kunden, anderen Experten, anderen Startup-Peers und so weiter, dass sie einfach so die Scheuklappen anlegen.
Um diese Scheuklappen abzulegen, mussten die verschiedenen Gruppen beim Ideensprint auch Kundeninterviews führen, um ihre Pläne zu testen. Manche Gründergruppen haben in den ersten 2 Tagen bis zu 20 Interviews geführt. Aber das ist üblich in der Branche. Innovation kommt selbst in großen Medienhäusern ja auch nicht von selbst, meint Mentor Daniel Bartel.
Innovation ist harte Arbeit. Man kann das eben nur durch selber Tätigen herausfinden, was eben der Markt braucht, was schmeckt, was man Neues braucht. Und da sind leider Gottes andere Medienhäuser im Ausland vor allen Dingen, die in Deutschland sehr aktiv sind, da viel, viel weiter. Und wir verlieren da einfach einen ganz großen Standpunkt, weil wir glauben immer, alles mit Ratssitzungen, mit Arbeitsgruppen und so weiter lösen zu können. Dabei ist der Markt eben draußen relevant, den wir als Journalisten, als Medienhäuser erreichen müssen. Und das müssen wir herausfinden, indem wir halt uns bemühen.
Woran liegt es also, dass die Innovation in Medienhäusern manchmal hakt? Stanley Witte, der für den Ideasprint der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen zuständig ist, warnt davor, die Bestrebungen der Medien in Sachen Digitalisierung schlecht zu reden. Dennoch sieht er ein strukturelles Problem.
Das Ding ist nur häufig, dass diese Innovatoren innerhalb der großen Häuser, eben in großen Häusern, auch innerhalb von großen Strukturen arbeiten müssen, was oft ein Hemmnis sein kann.
Er sieht bei freien Teams daher mehr Freiraum und damit einhergehend mehr Möglichkeiten. Möglichkeiten, die man nicht verstreichen lassen sollte, wenn man den Lokaljournalismus verbessern will.
Ja, gleich mehrere Ideen, den Lokaljournalismus aus der Krise zu führen, die Benjamin Alvarez-Gruber hier aufgezeichnet hat. Andreas Stopp ist im Studio. Wir schließen am besten gleich mal thematisch hier an. Das tun Sie nämlich morgen in Medias Res im Dialog.
Ja, absolut. Und wir können ja unsere Hörerinnen und Hörer fragen, nach guten Ideen, womöglich dem Lokaljournalismus auf die Beine zu helfen oder auf die Sprünge zu helfen. Neben diesen Beispielen, die wir gerade gehört haben oder in der Serie jetzt hier bei uns in Medias Res, diese Informationen über das direkte Lebensumfeld, diese Kleinteiligkeit scheint ja auch für die Demokratie, für demokratische Prozesse letztendlich viel wichtiger zu sein als diese großen, großräumigen Slogans. Make America Great Again. Also, wir gucken auf das Kleine. Journalismus, Lokaljournalismus erfindet sich neu. Was meinen Sie, was muss Ihre ganz konkret Lokalzeitung leisten, damit Sie sie weiter nutzen und nicht etwa abbestellen? Sagen Sie es ruhig ganz konkret, genau, nennen Sie auch Ihre Zeitung. 0221 ist die Telefonnummer, 345-3451. Das müssen wir nochmal wiederholen, weil ich hatte geräuspert.
Machen Sie gleich, ich sag mal schnell die Mailadresse, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Dort Ihre lokaljournalistischen Ideen. Hier nochmal die Telefonnummer.
Jetzt sofort auf den Anrufbeantworter 0221 345 3451.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Hermann Josef Mammes. Ich bin Redaktionsleiter für die Meppener Tagespost. Und auch noch für die Lingener Tagespost und die Ems-Zeitung. Wir gehören zur Neuen Osnabrücker Zeitung. Im Emsland findet die Landratswahl statt am 26. Mai. Und entsprechend veranstalten wir heute als Zeitung zusammen mit der Volkshochschule Meppen eine große Podiumsdiskussion mit den 3 Landratskandidaten. Im Vorfeld ist es eigentlich so, dass das Emsland traditionell CDU-Hochburg ist. Aber es kann gut sein, warum soll es bei der Landratswahl keine Überraschung geben? Und auf jeden Fall rechnen wir heute mit sehr strittigen Diskussionen, die wir morgen dann in der Printversion natürlich aktuell darstellen werden.
Strittige Diskussionen auch mit Ihnen morgen in Medias Res im Dialog mit Andreas Stopp ab 15:35. Den Podcast finden Sie auf deutschlandfunk.de. Und programmlich geht es hier gleich weiter mit dem Büchermarkt. Jan Drees am Mikro. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.